Als Holger letzte Woche gepredigt, habe ich gedacht, jetzt brauche ich eigentlich nicht mehr zu reden, denn er eröffnete mit einer Stelle, die heute Gegenstand dessen ist, was ich als Thema habe. Wir begeben uns an den Anfang der Bibel. Und es fängt ja so an, dass Gott die Welt erschafft und alle Lebewesen. Es heißt dann im ersten Buch Mose 1, 27 bis 28: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und ich fragte mich, was bedeutet das? Nach dem Bilde Gottes. Es hat wohl dazu geführt, dass wenn wir heute Bilder über biblische Themen sind, Gott als ein alter Mann mit großem Bart sehen. So eben halt wie Menschen, wie ein Mensch aussieht. Und weil er schon von Anfang an war, eben halt auch ein bisschen älter. Wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, kommt einem so gewisse Zweifel, ob diese Erklärung vielleicht die richtige ist. Oder zumindest, denke ich, gibt es berechtigte Zweifel daran, dass also Gott wie ein Mensch aussieht. Vielleicht 2,10 Meter groß oder noch ein bisschen größer. Darüber habe ich ein bisschen nachgedacht, und als ich darüber nachdachte, gab es so viele Wege und Abzweigungen zu diesem Thema, dass ich sagte, ich kann das nicht alles behandeln. Ich habe einen Zweig davon ausgewählt, einen Aspekt, den ich heute betrachten will. Und ich glaube, auch das ist schon eine ganze Menge. Es geht weiter in diesem Text. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf Erden regen. Und ich glaube, wie es weitergeht, zeigt schon etwas, was im Bilde Gottes meint. Gott hat mit seiner Macht, mit seiner Größe alles geschaffen und hat damit demonstriert seine Weisheit und seine Schöpferkraft und die Möglichkeit, alles zu tun. Und hier erkennen wir, dass er den Menschen etwas davon ins Sein, ins Innere gibt. Der Auftrag und die Befähigung, in der Schöpfung nicht nur ein Rädchen zu sein, sondern eine beherrschende Rolle zu spielen. Und dieser Gedanke, glaube ich, verdichtete sich. Ein bisschen später lesen wir im zweiten Kapitel, Vers 15 angefangen: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach: Von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Der Garten Eden ist der Ort, den wir uns als das Paradies vorstellen, das Paradies auf Erden, wo noch alles in Ordnung ist. Und der Auftrag ist, in einer bestimmten Art und Weise sozusagen zu herrschen, ihn zu bebauen, also ihn zu gestalten, ihn zu nutzen für die Lebewesen, die dort sind, und zu bewahren. Nicht zu zerstören, nicht einfach eine tyrannische Herrschaft auszuüben, sondern sie zu bewahren. Und es kommt etwas anderes zum Ausdruck: Gott, und das wird ein Gedanke sein, den ich weiterverfolge heute, stellt den Menschen in Verantwortung, er gibt ihnen ein Gebot, ein einziges, nämlich von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen nicht zu essen. Später heißt es, und Gott, der Herr, bildete aus Erdboden die Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und nun interessant, und genau so wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Gott gibt etwas Schöpferisches an den Menschen ab. Er gibt ihm die Autorität zu sagen, der Hund heißt Hund, dieses Lebewesen heißt Pferd, und so sollte es sein. Und wir erkennen etwas, dass Gott dem Menschen Kreativität, Schöpferkraft gegeben hat und auch Macht, seinen Vorstellungen Genüge zu tun. Der Mensch ist so etwas wie ein kleiner Gott. Und das bedeutet in seinem Ebenbild, er trägt Eigenschaften, Prädikate Gottes und hat sie auch von Gott bekommen. Und wir erkennen es deutlicher an dem zum Beispiel, was die Schlange zur Frau sagt, als sie die Menschen betrug. Sondern Gott weiß, dass an dem Tage, da ihr von diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen esst, eure Augen aufgetan werden und ihr werdet wie Gott sein und erkennen, was gut und böse ist. Ihr werdet wie Gott sein. Und das Interessante ist, das, was sie sagt, das stimmt in einer Weise. Denn als später der Sündenfall gekommen ist, sagt Gott selbst, da sprach Gott der Herr, seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gut und Böse. Wir erkennen also jetzt drei große Eigenschaften. Die Macht, über die Schöpfung zu herrschen, dass die göttliche Schöpfungskraft und Kreativität zu haben und zu wissen, was richtig und falsch ist. Der Mensch ist geworden wie wir. Gott ist interessanterweise hier im Plural beschrieben. Will ich nicht vertiefen, das wäre etwas für Nikolas, wenn er möchte. Hat es, glaube ich, auch schon mal. Und dieses, was Gott über den Menschen sagt, ist eingetroffen. Wir erkennen das, was der Mensch geschaffen hat und was den Tieren und anderen Lebewesen eben halt nicht gelingt. Eine ganz profane Sache im Grunde genommen, das Geld. Gott gab den Menschen Kreativität und das Geld ist ein ganz wichtiger Punkt im der modernen Zeit. Früher war das so, wenn ich einen Sack Mehl haben wollte, im Tauschhandel, habe ich einen Tisch hergestellt und tauschte ihn gegen den Sack Mehl ein. Aber mit Geld ist es möglich, viele, viele Kilometer zurückzulegen, indem ich den Tisch verkauft hatte, und dort etwas zu kaufen, was es in meinem Ort nicht gibt. Dadurch ist das Handel und Globalisierung möglich geworden. Wenn ich hunderte Kilometer reisen müsste mit dem Tisch auf dem Nacken, das wäre eine anstrengende Sache. Geld ist eine Erfindung und, wie wir wissen, auch eine Herausforderung für den Menschen. Der Mensch hat Mobilität geschaffen, hat seine eigenen Begrenzungen überwunden, indem er Autos geschaffen hatte, die viel, viel schneller sind als er und es ihm gestattet, große Entfernungen zurückzulegen, was einem Tier nur mit großen Mühen oder gar nicht möglich gewesen wäre. Durch Schiffe, Flugzeuge oder Raketen Welten zu besuchen, die aus dem Erfahrungsbereich jeglicher Lebewesen sonst sind. Wir können eine Marssonde entsenden und wissen etwas darüber. Ein Tier weiß nicht mal, dass es den Mars gibt. Profane Dinge wie Elektrizität. Aber es gibt auch eben halt die Sachen, wo es schon, sag ich einmal, diffiziler wird. Kernkraft. Ein scheinbare sprudelnde Energiequelle, aber wir erkennen, dass es auch große Gefahren damit gibt und die den Menschen Verantwortung auflegt. Wir hatten gehört, wie Gott zu den Menschen gesagt hat, er soll den Garten Eden bebauen und bewahren. Und hier greift so die Verantwortung des Menschen. Schlimmer ist es noch mit Waffen, Gewehre oder Maschinengewehre. Kein Lebewesen wäre in der Lage, das zu bewirken, was ein Maschinengewehr kann. Wenn eine große Herde von Tausenden von Tieren, Büffeln auf uns zukäme, kein Löwe könnte bestehen, kein Tiger. Aber ein Maschinengewehr, da können noch so viele kommen, lässt den Menschen behaupten. Und diese Zerstörungskraft ist Ausdruck der schöpferischen Fähigkeiten des Menschen, die eine göttliche Eigenschaft darstellen, nämlich im Ebenbild Gottes. Es ist uns gelungen, dem Tod ein bisschen ein Schnäppchen zu schlagen, durch Medikamente, die wir machen, die entwickelt haben, Antibiotika, die früher viele, viele Menschen hingerafft haben oder auch Tieren, ermöglichen heute den Menschen zu überleben in vielen Situationen. Organtransplantation, wo Menschen, die eigentlich sterben müssten, noch einmal ein bisschen Zeit bekommen können. Wir können Lebewesen klonen. Leben aus etwas machen, wo es eigentlich nicht möglich ist. Oder noch schlimmer, genveränderte Organismen. Wir schaffen Lebewesen, die es in der Natur nicht gibt. Stellen wir uns das vor. Es gibt sie nicht. Wenn ich Gene übertrage von einer Pflanze in andere oder auch in Tieren, schaffen wir Lebewesen, die es so in der Natur nicht gibt und nie gegeben hat. Aber, wie schon angedeutet, wir tragen die Verantwortung. Da heißt es dann im ersten Buch Mose nach dem Sündenfall, da sprach Gott, der Herr, seht, der Mensch ist geworden, wie wir, erkennt Gut und Böse, dass er jetzt nicht noch die Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nimmt, davon isst und ewig lebt. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bestellte, von dem er genommen war. Und wir lesen, dass so dass Sterben, der Tod in die Welt gekommen ist. Das heißt, in dem Moment, wo wir einerseits in der Autorität Gottes handeln als sein Ebenbild, tragen wir die Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung und wir können uns nicht entziehen. Es ist heute üblich geworden, wenn ein Straftäter vor Gericht steht, seine Familiengeschichte zu analysieren, seine Lebensumstände in die Waagschale zu legen und es hingegen in gewisser Weise kompensieren zu lassen. Gott hatte Adam und Eva, die ersten Menschen, die volle Verantwortung gegeben. Ein einziges Gebot gab er ihnen. Das haben sie übertreten und sie mussten die gesamte Konsequenz dafür auf sich nehmen. Der Tod, wie er angekündigt hatte, hat sie betroffen und alle Menschen und alle Lebewesen danach. Wer im Ebenbild Gottes ist, trägt eine sozusagen göttliche Verantwortung. Auch wenn es heute eine Zeit ist, wo wir das nicht gerne sehen will, wir können uns dieser Verantwortung nicht entziehen. Denn wir sind Menschen, die das Göttliche in sich tragen. Und was passiert? Da sie die Menschen, schreibt Paulus im Römer 1, sich weigerten, Gott anzuerkennen, lieferte sie Gott ihrem verworfenen Denken aus, sodass sie tun, was sich nicht gehört. Eine Art des Gerichtes ist, dass man den Menschen, der sich seiner Verantwortung entziehen will, der sich auflehnt gegen Gott, sich selbst überlässt, dass sich Gott zurückzieht. Und wir erkennen, was daraus geworden ist. Der Kaiserkult, die Entgleisung, wo Menschen sich plötzlich über andere erheben und Gott gleich über sie herrschen wollen. Wir erkennen modernere Zeiten, Kapitalismus, wo das Geld herrscht. Wo der Mensch als Lebewesen zurücktritt und etwas anderes, der Profit, das Einzige ist, was zählt. Über jegliches Erbarmen hinweg, die Kinderarbeit, wo kleine Kinder ausgebeutet werden mit Arbeiten, die Große nicht machen können. In den Fabriken, die schreckliche Lebensumstände, Arbeitsbedingungen herrschen und für einen Hungerlohn arbeiten müssen. Das ist Ausdruck dessen, wenn die Verantwortung nicht gesehen wird. Es ist, dass ein anderer Gott plötzlich herrscht, der eigene. Und wir erkennen das im Kleinen auch. Wir wissen alle, wer sich mit Drogen einlässt, der kann abhängig werden. Und es ist so, wer es probiert, gegen besseres Wissen, ist plötzlich in dieser Situation. Alkoholismus, die Alkoholabhängigkeit, Rauchen. Ein Beispiel, was mir einfiel, ist AIDS. Gott hatte ein bestimmtes Bild des Zusammenlebens von Mann und Frau gezeigt. Wir wissen es. Der Mann soll eine Frau haben. Und es ist heute üblich geworden, diese Gesichtspunkte beiseite zu schieben. Es außer Kraft setzen zu wollen durch bessere Erkenntnis. Ich erinnere mich immer noch an einen Vorfall, der jetzt schon vielleicht 20, 25 Jahre zurückliegt, dass unsere Nachbarstochter eine Freundin hatte, die einen neuen Freund kennengelernt hatte. Am nächsten Morgen war der Freund weg, aber mit ihrem Lippenstift hatte er an den Spiegel geschrieben: Willkommen im AIDS-Club. Das waren 6 schreckliche Wochen, 8 Wochen, die dieses Mädchen durchgemacht hat, bis klar war, sie hatte Glück gehabt und hat sich nicht infiziert. Oder wenn schwere Unfälle passieren, weil es Menschen immer wiederum nicht auf sich nehmen, sich an die einfachsten Regeln wie die Geschwindigkeitsbegrenzung zu halten. Und plötzlich kommt etwas Unvorhergesehenes. Mit 50 hätte ich vielleicht gerade eben noch reagieren können, mit 80 nicht mehr. Und es ereignet sich ein schlimmer Unfall. Wie will ich diese Situation beschreiben? Ich habe mir einen Menschen vorgestellt. Das ist also, sag ich mal, ein Auto, da sitzt der Mensch drinne. Das hier ist das Herz, das ist ein Magnet. Und die Göttlichkeit, die ihn auszeichnet, ist eben die Kraft, die er aussieht. Ich habe hier einen anderen Magneten, den will ich mal Gott sein lassen. Und wir erkennen, er ist stark, er zieht an, die ganze Schöpfung, heißt es, preist ihn und ehrt den Schöpfer, den Allmächtigen, und alles zieht hin. Aber weil der Mensch ein göttliches Prädikat hat, passiert etwas Merkwürdiges. Seht ihr es? Das Auto wird weggeschoben. Wie kann das sein? Weil wir im Ebenbild Gottes sind, wollen wir uns von Gott nichts sagen lassen. So lebt die Menschheit, aber zum Glück nicht alle. Wir weichen vor Gott zurück. Wir wollen seine Herrschaft nicht über uns anerkennen. Das ist das Dilemma, woraus all das, was ich vorher beschrieben habe, resultiert. Doch es gibt ja etwas, was wir wissen, was ein wichtiger Aspekt ist, der nicht außer Acht gelassen werden. Im 2. Korintherbrief schreibt Paulus im 4. Kapitel Vers 4: Ihnen, die Menschen, die nicht glauben, hat Gott, der Gott dieser Weltzeit, die Gedanken verfinstert. Der Gott dieser Weltzeit ist der Teufel, sodass sie das Licht nicht sehen, das aufleuchtet durch die Verkündigung des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist. Wir hatten also gerade gesehen, interessanterweise, wenn ich als natürlicher Mensch mich von Gott entferne und ich drehe den Magneten um, sodass er umgepolt ist, dann werde ich angezogen. Der umgedrehte Magnet mag ein Beispiel für den Teufel sein, der seine Macht ausübt. Wer dich von Gott entfernt, begibt sich in die Nähe unseres Feindes. Und dieser hat den Menschen die Sicht versperrt, sodass sie die Wahrheit nicht sehen können, sagt Paulus hier im Korintherbrief. Nun, aber er spricht noch etwas. Es gibt noch jemanden, der im Gottes Ebenbild ist. Jesus. Und das ist eben halt die Hoffnung von uns Menschen. Jesus hat widerstanden und hat die Nähe zu Gott eben als das empfunden, was seinem Selbst entspricht. Während die Menschen sich abgestoßen fühlen, fühlte sich Jesus von Gott angezogen und verbunden. Wir kennen die Stelle. Der Teufel zeigt Jesus alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht, ihrem Glanz und sagt: Das will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Reichtum, den viele Menschen erleben, Macht, den sie ausüben können, wie wir erlebt haben. Aber Jesus sagt zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht: Vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Da ließ der Teufel von ihm ab und es kamen die Engel und dienten ihm. Und wir erkennen das Besondere an Jesus weiter. Matthäus 17. Als er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Die Jünger, die mit Jesus auf einem Berg waren, und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Und es wird eine Beziehung jetzt hergestellt zwischen diesem besonderen Jesus und dem ersten Menschen. Im ersten Korintherbrief heißt es nämlich: So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Nach Gottes Ebenbild. Er starb. Der letzte Adam, ich behaupte jetzt einfach mal, das ist offensichtlich Jesus, wurde zu einem lebendig machenden Geist. Das heißt nicht zu einem lebendigen Geist, zu einem lebendig machenden Geist. Ein großer Unterschied. Denn das Leben geht durch ihn zu den Menschen über, was er von Gott bekommen hat. Und darum ist Jesus eben Gott verpflichtet, seinen Maßstäben verpflichtet und hat eine andere Grundlage, Lebensgrundlage als so viele andere Menschen. Und das Besondere sehen wir an ihm in einem Gespräch, was Jesus mit den Jüngern führt. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie kannst du sagen, zeige uns den Vater? Und Johannes sagt, und in Johannes 10,30 lesen wir von Jesus, dass er sagt: Ich und der Vater sind eins. Also, dass man im Ebenbild Gottes ist, ist nicht zwangsläufig so, dass man sich dann von Gott entfernt. Es gibt einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit für uns Menschen. Wir hatten gesehen, der Mensch entfernt sich von Gott. Das Auto geht weg, wenn der Magnet kommt. Wenn ich ihn umdrehe, wenn also der Mensch sich Buße tut, das heißt umkehren, was passiert dann? Dann plötzlich fährt das Auto auf den Magneten zu. Dann ist der Mensch jemand, der sich auf Gott einlässt, auf seine Beziehung einlässt, auf das, was er sagt, einlässt und in das Bild tritt, was Jesus den Menschen gegeben hat. Viel zu lange schon wieder. Und von diesem Jesus wird im Hebräerbrief geschrieben, In dieser Endzeit hat er zu uns gesprochen durch den Sohn, den er zum Erben des Alls eingesetzt hat, durch den er auch die Welten erschaffen hat. Und hier kommt etwas ganz Besonderes. Jesus ist nicht sozusagen dem Menschen vollkommen gleich. Er hat sogar die Welten mitgeschaffen. Er ist der Abglanz seiner, also Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Er trägt das All durch sein machtvolles Wort und hat die Reinigung von den Sünden bewirkt und sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Der Weg zurück zum Leben ist nur durch ihn. Und dann ist es zwangsläufig richtig, was Petrus vor dem Hohen Rat sagt. In keinem anderen ist das Heil zu finden. Denn es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen. Die Gemeinde ist diejenige Institution, hätte ich fast gesagt. Gemeinde, nicht eine einzelne Ortsgemeinde, ist diejenige, wo Jesus wirkt. Wo die Menschen sind, die er erreichen konnte. Wir kennen die Stelle im Hebräerbrief, wo es heißt, dass Gott ein neues Herz gibt, das Gesetz in das Innere hineinschreibt und wir zu neuen Menschen werden. Wo wir also uns Gottes Ziele annähern und gleich machen. Und jetzt kommt etwas, was ja vielleicht sogar zwangsläufig ist. Paulus schreibt Timotheus, wenn ich aber zögere, wenn ich also zu dir zu kommen, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist. Die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, die Gemeinde Gottes, zu der großen, zu der auch wir dazugehören, sind die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Was sagt das? Wenn es etwas über Gott gibt, woher sollten es die Menschen wissen? Sie können es nur durch uns wissen, durch niemanden sonst. Wir, die Gemeinde, ich meine nicht diese Ortsgemeinde, sondern die Christen, die Jesus nachfolgen, sind die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Wenn Paulus im ersten Korintherbrief schreibt über die Menschen der damaligen Zeit und ich denke auch heute, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe oder Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Glauben wir das? Wenn wir das glauben, haben wir eine Verantwortung. Das heißt, wenn es um Götzendiener, Ehebrecher und so weiter geht, werden sie das Reich Gottes nicht ererben. Wir machen uns unbeliebt vielleicht, wenn wir das verkündigen, wenn wir dazu stehen. Aber es ist unsere Verantwortung. Ein anderer wird es nicht sagen. Und so, wie Joachim vorhin vorgelesen hat, der Wächter muss es verkündigen. Wenn er schweigt, wenn der Wächter schweigt, wird der Sünder sterben. Um seiner Schuld willen. Aber sein Blut wird von dem Wächter gefordert werden. Wenn der Wächter schweigt, wird er dafür die Strafe kriegen, weil er seine Aufgabe nicht wahrgenommen hat. Wenn er verkündigt hat, dass der Feind kommt, das Gericht kommt, und da hört nicht der Mensch, dann hat er getan, was er hat tun sollen. Und der Mensch stirbt dann so im Hesekiel um seiner Schuld willen. Wenn wir die Grundfeste und die Säule der Wahrheit sind, ist doch offensichtlich, dass von diesen geistlichen Wahrheiten nichts offenbart werden kann, wenn nicht durch uns. Durch das, was wir sagen und durch das, was wir reden und was wir tun. Im ersten Buch Mose, im 4. Kapitel, Vers 9, spricht der Herr zu Kain: Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach: Ich weiß es nicht, bin ich denn meines Bruders Hüter? Wir sind unseres Bruders Hüter. Abel wollte sich nicht darunter beugen. Die Antwort ist ja. Und diese Verantwortung, die wir gegen den Menschen draußen haben, wir noch in viel größerer Weise gegen uns als Geschwister. Das Band der Liebe sollte uns tragen. Und sollte uns dazu motivieren, füreinander Acht zu haben. Ich finde, eine Stelle, über die man leicht hinwegsieht, ist im 2. Korintherbrief im Kapitel 2. Da heißt es von Paulus: Als ich zur Verkündigung des Evangeliums nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde, hatte ich keine Ruhe in meinem Geiste, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand. Und wir vielleicht lesen immer vielleicht in der Art weiter: Ich flehte deswegen zum Herrn und setzte dann mein Vertrauen auf ihn, meine Arbeit fort. Aber es steht da so nicht. Sondern es heißt: Ich hatte keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog nach Mazedonien. Können wir uns das vorstellen, eine Evangelisation? Da findet großer Anklang, man erreicht die Menschen und der Prediger geht weg. Er geht weg nach Mazedonien. Und warum? Er macht sich Sorgen. Sorgen um seinen Bruder, Titus. Das versteht Paulus unter Verantwortung. Einem Bruder gegenüber, einer Schwester gegenüber. Und er hatte keine Ruhe. Dass wir erkennen also, dass eben im Ebenbild Gottes sein ist nicht nur etwas, was uns auszeichnet, uns verherrlicht und Größe gibt, es gibt uns auch Verantwortung, die wir untereinander tragen müssen, die wir leben müssen, damit die Welt an uns erkennt, was es wirklich heißt, veränderte Menschen zu sein und damit zu demonstrieren, was eine Grundfeste und Säule der Wahrheit ist, nicht nur in der Lehre, sondern auch in der Ausprägung der gegenseitigen Beziehung. Was immer ich auch tue, man muss es von einer größeren Sicht aus tun. Und Gott möchte uns dazu die Kraft und die Weisheit und seinen Segen geben.